Dimensionen.
Ein großer Raum im Keller des IMP, des Instituts für Molekulare Pathologie im 3. Wiener Bezirk. In 11 langen Regalreihen stapeln sich bis unter die Decke bläuliche Wassertanks. In jedem davon haust ein eigentümliches, etwa 20 bis 30 Zentimeter langes Tier. Die meisten haben hellrosa-weißlich durchschimmernde Haut, einige wenige sind dunkelgrau oder braun. Alle haben sie 4 Pfoten, einen langen Schwanz, Kiemenbüschel, die wie Federn aus dem Kopf ragen, und ein breites Maul. Viele sitzen mit dem Kopf Richtung Gang. Auf die Besucherin wirkt es wie ein hundertfaches Grinsen aus den Regalen. In diesem Raum leben mehr Axolotl als in freier Wildbahn. Mit etwa 1600 Tieren ist die Axolotl-Kolonie hier die größte Europas und eine der größten der Erde.
Gefährdete Meister der Selbstheilung.
Das Tier ist interessant für die Forschung, weil es viele Organe und Teile des Körpers regenerieren kann. Und es ist ein Salamander, der einfach im Labor zu züchten ist.
Der mexikanische Schwanzlorich Axolotl von Birgit Dahlheimer.
Wenn der Axolotl ein Bein verliert, wächst es nach. Wunden verheilen spurlos, selbst Teile innerer Organe und auch des Gehirns können bei Verletzung vollständig nachwachsen. Das macht den Lurch seit langem für die Forschung interessant.
Wenn Sie eine Axolotl-Extremität amputieren, wachsen zunächst die Hautzellen über das Ende sehr schnell und sie beginnen, einige Signalfaktoren zu produzieren, die die inneren Zellen der Gliedmaße anweisen, mit der Regeneration zu beginnen.
Ellie Tanaker kam 2016 als Gruppenleiterin ans IMP nach Wien. Im Gepäck hatte sie eine Kolonie von über 1000 Axolotln. Seit mehr als 20 Jahren interessiert sie sich für die Molekularbiologie der Selbstheilung und studiert dazu in erster Linie die mexikanischen Schwanzlurche. Axolotl ist der Name, den die Azteken dem Tier gegeben haben. Er wird meist mit Wassermonster übersetzt. Wie Monster sehen die zwei Tiere eigentlich nicht aus, die Yuka Suguira in Wasserbecken auf ihrem Labortisch stehen hat. Die zwei Axolotl tragen eine Mutation im Erbgut, die ihre Haut weißlich schimmern lässt, fast durchsichtig, sodass man die inneren Organe beinahe sehen kann. Aus dem Kopf wachsen ihnen 6 rosa Kiemenbüschel wie feine Federn, die sich sachte im Wasser bewegen.
This is a female. The female and it's a male.
Es sind ein Männchen und ein Weibchen, 5 und 3 Jahre alt. Sie sitzen in ihren Wasserbecken und bewegen sich kaum. Das breite Maul wirkt, ganz menschlich betrachtet, als würden sie einen in aller Seelenruhe anlächeln. Axolotl sind Lauerjäger, sagt Yuka Suguira, die zur Arbeitsgruppe von Ellie Tanaka gehört. Tatsächlich verbringen die Axolotl die meiste Zeit eher still am Wasserboden. Im Labor werden sie regelmäßig mit Fischpellets gefüttert. Oft machen sie das Maul erst behäbig auf, wenn ihnen die kleinen Kügelchen auf den Kopf fallen. Ganz so harmlos, wie sie scheinen, sind die Tiere aber nicht. Manchmal fressen sie einander auch gegenseitig, vor allem die Älteren, die Jungen, noch ganz Kleinen. Und so halten die Wissenschaftler die Axolotl in Einzelbecken. Schon vor über 100 Jahren faszinierte Wissenschaftler die Fähigkeit der Axolotl, abgetrennte Gliedmaßen zu ersetzen. Vollständig, so dass keine Spur der Verletzung mehr zu sehen ist.
Some of these inside cells are called fibroblasts.
Diese inneren Zellen, die die Regeneration einleiten, werden Fibroblasten genannt,
erklärt Ellie Tanaka. Fibroblasten sind Zellen des Bindegewebes, die gibt es beim Menschen auch.
Beim Menschen bilden diese Fibroblasten normalerweise Narben. Beim Axolotl machen sie aber keine Narbe, sondern verändern sich, als würden sie sich zurückentwickeln. Sie werden wieder zu so etwas Ähnlichem wie embryonalen Stammzellen mit einer großen Fähigkeit, verschiedene Zelltypen zu bilden und so die Gliedmaßen wieder aufzubauen.
So wächst alles wieder nach. Knochen, Nerven, Bindegewebe, Haut, bis es wieder genauso aussieht wie vorher, narbenfrei und spurlos verheilt. Wie machen die Tiere das? Das blieb trotz jahrelanger Forschung großteils ein Rätsel. Ellie Tanaka hat begonnen, Teile davon aufzuklären, aber immer noch gibt es viel mehr offene Fragen als gelöste.
Das ist es, woran wir gerade arbeiten. Wir haben eine Reihe von Signalfaktoren identifiziert, die im Gewebe sind. Stoffe, die den Zellen das Signal geben, dass sie sich zurückentwickeln sollen. Und jetzt gerade arbeiten wir an dem darauf folgenden Mechanismus innerhalb der Zelle. Also dem Mechanismus, der es der Zelle ermöglicht, diese Transformation zu einer Stammzelle zu machen, anstatt eine Narbe zu bilden. Das ist unsere aktuelle Forschung.
Wissenschaftler aus Wien, Heidelberg und Dresden haben es schließlich gemeinsam geschafft, das gesamte Erbgut des Axolotls zu entziffern. 2018 konnten sie die Sequenz in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichen. Es war damals mit 32 Milliarden Basenpaaren das größte je entzifferte Genom. Sergei Novoshilov war federführend an der Arbeit beteiligt.
Mit der Genomsequenz können wir jetzt einfach schauen, welche Bereiche der DNA miteinander interagieren, unter welchen Umständen oder in welchen Stadien. Und dann können wir feststellen, was geschieht denn bei der Regeneration anders als bei den anderen Tieren.
Mithilfe der Methoden zur Genveränderung können die Forscher nun gezielt einzelne Gene an- und abschalten und so ihre Funktion untersuchen. Das molekularbiologische Geheimnis der Axolotl liegt aber nicht nur in seinen Genen.
So the axolotl has a similar number of genes as humans.
Der Axolotl hat eine ähnliche Anzahl von Genen wie der Mensch. Aber es gibt diese riesigen Sequenzen zwischen den Genen. Dort hat sich eine Art von Virussequenz immer und immer wieder kopiert. Und im Moment ist es für uns sehr interessant zu erforschen, ob diese virusähnlichen Sequenzen, die im Genom herumspringen, ob die tatsächlich irgendwie mit der Evolution dieses Tieres zusammenhängen.
Whether these jumping events were somehow related to the evolution of this animal kind of having the capability to regenerate.
Ob sie eine Rolle für die Fähigkeit spielen, sich so grundlegend zu regenerieren. Ob diese springenden DNA-Elemente irgendwie dafür verantwortlich sein könnten, diejenigen Gene anzuschalten, die man zur Selbstheilung braucht, wenn ein Gewebe verletzt wird.
Ursprünglich lebte der Axolotl im Xochimilco-See, Teil eines großen Bewässerungssystems der Azteken, auf dem Gelände des heutigen Mexico City. Jetzt ist sein natürliches Habitat das Kanalsystem der Stadt und der Schwanzlurch ist nahezu ausgestorben. Seit 2006 steht er auf der roten Liste, er gilt als stark gefährdet. Als Haustier ist der Axolotl häufig. So häufig, dass er in manchen Ländern sogar als Delikatesse gegessen wird. Eric Vance hat viele Jahre in Mexiko gearbeitet und dabei auch die Versuche beobachtet, den Axolotl in seinem natürlichen Habitat, dem Kanalsystem von Mexico City, zu stärken. Sein beinahe Aussterben dort hat zwei Ursachen. Erstens die Ansiedlung von Karpfen und Barschen. Gedacht als Nahrung für die Bevölkerung ernähren sich die Raubfische ihrerseits nur allzu gern von den Schwanzlurchen.
Die zweite Gefahr ist weniger einfach anzugehen. Sobald nämlich ein starker Regen das in die Jahre gekommene Abwassersystem füllt, wird auch jede Menge Abfall des Menschen in den Xochimilco geschwemmt. Die Amphibien, die zumindest teilweise über ihre permeable Haut atmen, reagieren sehr empfindlich auf diese Umweltverschmutzung mit Ammoniak, Schwermetallen und etlichen anderen toxischen Stoffen im Wasser. Die Tatsache, dass überhaupt noch Axolotl in freier Wildbahn leben, zeigt aber auch, wie widerstandsfähig die Tiere sind.
Wahrscheinlich gibt es nur mehr ein paar hundert Axolotl in freier Wildbahn. Weniger als im Institut für molekulare Pathologie. Wien hat eine alte, fast vergessene Tradition in der Amphibienforschung. Mit Ellie Tanaka ist die Untersuchung der Axolotl vor gut 4 Jahren nach Wien zurückgekommen. Und mit ihr die Frage nach den Grundlagen der Regenerationsfähigkeit der Tiere und nach deren Grenzen.
Yeah, I mean, if you take the limb, actually, you need to have at least a piece of the shoulder.
Wenn Sie beispielsweise eine Gliedmaße regenerieren wollen, brauchen Sie zumindest ein Stück der Schulter. Wenn die Gliedmaße oberhalb der Schulter abgetrennt wird, regeneriert sie sich nicht. Dies entspricht dem Konzept eines Feldes. Bei der Untersuchung von Embryonen hat man erkannt, dass es irgendwann während der Entwicklung des Embryos ein Feld von Zellen auf dem Körper gibt, aus denen die Gliedmaßen entstehen werden. Es scheint also, als bräuchte man noch einige dieser Zellen vom ursprünglichen Feld, um eine amputierte Gliedmaße zu regenerieren. Die Zellen im Körper haben eine Art von Code, sodass sie wissen, was sie sind. Eine Handzelle weiß, dass sie eine Handzelle ist, und eine Oberarmzelle weiß, dass sie eine Oberarmzelle ist. Das wird durch verschiedene Gene kontrolliert. Wenn es gar keine Zellen mehr gibt, die in der Entwicklung schon einmal Teil einer Gliedmaße waren, dann kann sich diese Gliedmaße auch nicht regenerieren.
Sobald aber ein paar dieser Zellen übrig sind, bildet sich die gesamte Gliedmasse vollständig nach. Das gleiche gilt für Teile des Herzens, Teile des Gehirns oder für den Schwanz des Axolotls.
But you know, you should remember that if you cut off the limb or the tail, the part attached to the body regenerates, but the part, you know, detached from the body doesn't regenerate the body.
Allerdings muss man in Erinnerung behalten, dass sich immer nur der Teil, der vom Körper abgetrennt wird, regeneriert. Der abgetrennte Teil seinerseits regeneriert nicht einen ganzen Körper. Im Gegensatz dazu gibt es diese sehr einfachen Würmer, die Plattwürmer. Die können Sie in 300 Stücke schneiden und jedes dieser 300 Stücke macht einen ganzen Wurm.
Zu den Axolotln in ihren Wassertanks im Keller des IMP kommen die Tierpfleger, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und nur sehr selten Besucher von außen. Sonst werden die Tiere so weit wie möglich in Ruhe gelassen. Nur zwei Axolotl, ein heller und ein fast schwarzer, leben mit ein paar Zierfischen in einem großen Aquarium, das mitten in den offenen Büroräumlichkeiten steht. Es ist fixer Bestandteil von Institutsführungen für die vielen Menschen, die auch einmal ein Axolotl sehen wollen. Immer wieder hört Elli Tanaker dann die Frage, wann ihre Forschung neue Therapien für den Menschen bieten und eine Regeneration von Haut, Knochen oder Nerven möglich machen könnte.
Vielleicht beantworte ich das so. Ich schließe es nicht aus, aber es ist schwer zu sagen. Im Moment denke ich, wir haben ein paar Ideen, wie dieses Wissen am Ende verwendet werden könnte, um entweder Haut oder Knochen oder sogar eine ganze Gliedmaße zu regenerieren. Es könnte viele verschiedene Ansätze geben, auch die künstliche Herstellung von Gewebe. Wenn wir verstehen, wie sich eine Gliedmaße regeneriert, könnten wir vielleicht Gewebe herstellen, das man dann auf eine verletzte Gliedmaße transplantieren kann.
So, I think it's too hard to predict.
Also ich denke, es ist zu schwer vorherzusagen, wie erfolgreich das sein wird. Natürlich wissen wir, dass ein Anwendungsziel unserer Forschung ist, eine Antwort auf Verletzungen von einzelnen Geweben wie Knochen oder Haut oder auch komplexeren Körperteilen zu finden. Ich bin optimistisch, dass sie von Nutzen sein wird, und ich schließe nicht aus, dass das in der fernen Zukunft sehr interessant sein könnte. Aber ich würde sagen, es wird noch eine Weile dauern.
Eine Theorie Elli Tanakers ist, dass menschliche Zellen irgendwie gefangen sind. Etwas hindert sie daran, zu regenerieren. Was dieses Etwas ist, weiß sie nicht und wird es vielleicht auch nie wissen. Aber das macht nichts, fügt sie lachend hinzu. Sie liebt es, nichts zu wissen und einfach zu forschen. Und sie liebt die Arbeit mit ihren Axolotln.
Gefährdete Meister der Selbstheilung. Der mexikanische Schwanzlurch Axolotl von Birgit Dahlheimer. Gesprochen haben Amy Rehburg, Bernhard Eppensteiner und die Gestalterin.